So, genau. Jetzt kommen wir zum Predigtpart. Und zwar habe ich heute ja mal wieder was aus dem Alten Testament mitgebracht. Und zwar möchte ich heute mit euch über die 12 Kundschafter sprechen. Genau, worum es da genau geht, das werde ich euch jetzt Stück für Stück erklären. Ist auf jeden Fall eine ganz spannende Geschichte und ich glaube auch, dass es auf so auch auf unsere momentane Situation gerade ganz gut passt. Und zwar steht diese ganze Geschichte im 4. Mose 13 und 14. Und ich werde jetzt immer mal ein paar Verse daraus vorlesen. Also ihr müsst jetzt keine Angst haben, wir lesen das jetzt nicht im ganzen Stück. Da wäre dann schon die Zeit vorbei. Genau. Und zwar die ersten Verse sind die Verse 1 bis 3 im Kapitel 13. Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sende 2 Männer aus, 12 Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will. Aus jedem Stamm ihrer Väter je einen Mann, lauter Älteste. Da entsandte Mose aus der Wüste Paran nach dem Wort des Herrn lauter Männer, die Häupter waren unter den Israeliten. Genau, wer waren denn diese 12 Kundschafter? Also es gibt ja immer verschiedene Übersetzungen und die werden übersetzt mit Fürsten oder angesehene Männer oder führende Männer. Und ich habe so mir gedacht, man könnte das vielleicht heute einfach als Leiter bezeichnen. Und zwar aus jedem Stamm einen Mann. Also das Volk Israel hatte ja 12 Stämme. Und es wurde halt jeweils ein Mann ausgesucht, der angesehen war, wo die Leute aufschauten, dem die Leute zutrauten, der sie vertreten konnte und der auch jemand war, der vorangehen konnte. Genau. Und auf welche Eigenschaft man so geachtet hat, da kann man was finden im 2. Mose 18, Vers 21. In dem Abschnitt geht es nämlich darum, dass Mose halt dieses Riesenvolk hat und halt merkt, oh, irgendwie schaffe ich das alleine nicht. Es sind so viele Menschen und so viele Probleme und Schwierigkeiten und irgendwie jede Kleinigkeit wird an mich herangetragen. Und der Schwiegervater von dem Mose schlug ihm halt vor, sich Männer zu suchen, die für kleinere Gruppen zuständig sind. Und das steht im 2. Mose 18, Vers 21: Zieh dich aber unter dem ganzen Volk um nach redlichen Leuten, die Gott fürchten, wahrhaftig sind und dem ungerechten Gewinn feind. Die setze über sie als Oberste, über 1000, über 100, über 50 und über 10, dass sie das Volk alle Zeit richten. Nur wenn es eine größere Sache ist, sollen sie diese vor dich bringen. Alle geringeren Sachen aber sollen sie selber richten, so mach's dir leichter und lass sie mit dir tragen. Genau. Also es liegt wirklich die Vermutung nahe, dass eben aus diesen Männern, die damals eben schon, also ja, zu Beginn ausgesucht wurden, dass das wirklich die 12 Besten waren. Also denen man wirklich diese Aufgabe zutrauen konnte, die vorbildlich, stark, mutig und einfach, ja, mit Gott intensiv lebten. Ja, der Auftrag war, sende 12 Männer aus, die das Land Kanaan erkunden. Das war Gottes Wille mit dem Volk Israel von Anfang an. Das war der Grund, warum Mose überhaupt da mit so einem riesigen Volk losziehen musste, warum er nach Ägypten gegangen ist, sich mit dem Pharao anlegen mussten, warum es die ganzen Plagen gab, warum die ewig durch die Wüste ziehen mussten. Das war eben diese Vorbereitungszeit, weil der Plan war, ich möchte euch ein neues Land geben. Und Gott setzte das Volk halt verschiedenen Prüfungen aus, um halt zu sehen, ob ihr Glaube wirklich stark genug ist, damit sie wirklich dieses Land einnehmen können. Und ich finde es echt interessant, so dieses Volk Israel und gerade auch ja so diese ja 40 Jahre in der Wüste sich so anzuschauen, weil es genauso auch in unserem Leben funktioniert. Wir müssen, jeder von uns macht in seinem Leben schwere Zeiten und Prüfungen durch und häufig machen wir die gleiche Prüfung oder die gleiche Schwierigkeit mehrmals durch, damit eben unser Glaube wachsen kann. Wir sind ein Leben lang in einer Schule, weil Gott eben einen Masterplan für unser Leben hat. Und er möchte mit dir etwas erreichen. Und leider kreisen auch wir sehr oft um unsere eigenen Befindlichkeiten, um unsere eigenen Probleme, dass es eben manchmal sehr, sehr lange dauert, ehe wir das Ziel erreichen. Und es ist nicht irgendwie etwas, das Gott es irgendwie böse mit dir meint. Er will einfach, dass du stark genug bist, um das Ziel wirklich zu erreichen. Und es wirklich, ja, dass du an das Ziel, was Gott dir gegeben hat, wirklich ankommen kannst. Genau. Kommen wir nun zu dem Auftrag, den Gott an Mose stellt. Und zwar kann man das in so die 3 Teile aufteilen. Jeder hat so eine gewisse Verantwortung. Einmal Gott, einmal Mose und das andere Mal die Kundschafter. Und zwar Gottes Teil war, dass er gesagt hat, sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will, aus jedem Stamm ihrer Väter je einen Mann, lauter Älteste. Hier kommt ganz klar raus, was und wer was zu tun hat. Und er sagt ganz klar, das ist mein Wille, das muss geschehen. Aber wie das passiert, das überlässt er Mose. Und Moses Teil war dann, dass er eben den Kundschaftern erklärt, was sie ganz genau in diesem Land Kanaan tun sollen. Und er gibt ihnen konkrete Anweisungen, wie sie nach Kanaan kommen und welche Aufgaben sie zu erledigen haben. Genau, und Mose war wirklich ein sehr guter Stratege. Ich möchte euch das mal kurz an den Versen 17 bis 20 zeigen. Als sie nun Mose aussandte, das Land Kanaan zu erkunden, sprach er zu ihnen: Zieht da hinauf ins Südland und geht auf das Gebirge und seht euch das Land an, wie es ist, und das Volk, das darin wohnt, ob stark oder schwach, wenig oder viel ist, und was es für ein Land ist, darin sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist, und was es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder festen Städten wohnen, und wie der Boden ist, ob fett oder mager, und ob Bäume da sind oder nicht. Seid mutig und bringt mit von den Früchten des Landes. Es war aber eben um die Zeit der ersten Weintrauben. Sehr schön, Weintrauben. Genau, es war ganz konkret, was wirklich dieser Mose wissen wollte. Und es war so eine ganz konkrete Lagebeschreibung, damit die wissen, okay, auf was lasse ich mich denn ein? Was wird uns erwarten? Also die haben sich nicht irgendwie unvorbereitet, irgendwie so sind da drauf losgestürmt und haben gesagt, okay, Gott wird schon machen. Sondern die haben sich wirklich intensiv, mussten sich damit ja wirklich beschäftigen, um zu wissen, okay, was erwartet uns? Und die Kundschafter, deren Anteil war es, das zu tun, was Mose gesagt hat. Und das haben sie auch getan. Sie haben Moses Anweisungen befolgt und haben auch seine Checkliste wirklich Punkt für Punkt abgearbeitet. Und sie sind dann nach 40 Tagen zurückgekehrt. Genau. Was ich in diesem Abschnitt so gedacht habe, ist, dass habe mir so die Frage gestellt, wie oft wünschen wir uns, dass wir von Gott schon von Anfang an bis zum letzten Handgriff Anweisungen bekommen. Das heißt, bevor wir überhaupt losgegangen sind, dass wir schon bis zum Schluss jedes Detail wissen wollen, was uns erwartet und was passieren wird. In der Bibel kommen immer wieder alle möglichen Varianten vor, wie Gott die Menschen führt. Und alle haben aber eins gemeinsam. Erstens, Gott will immer, dass wir lernen, ihm zu vertrauen. Immer. Zweitens, Gott will, dass wir auf ihn hören und dass wir wirklich auch das tun, was er sagt. Und drittens, dass er unseren Gehorsam möchte. Weil das ist unser Anteil, den wir tun müssen, unser To-Do, das, was Gott von uns erwartet und was er uns auch zutraut. Und viele von uns wissen manchmal ganz genau, was sie tun sollten, beziehungsweise was sie lassen sollten. Und unsere Aufgabe ist es einfach, okay, folgen wir dem oder tun es wir nicht? Tun wir das nicht? Was erzählen nun diese Kundschafter dem Volk, was sie gesehen haben? Am Anfang erzählen sie ihnen, wir sind in das Land gekommen und dass ihr uns sandet. Es fließt wirklich Milch und Honig darin, wie das schon Gott von Anfang an prophezeit hat. Und dies sind seine Früchte. Stark ist das Volk, das darin wohnt. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Südland, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Jordan. Das waren erstmal die Fakten, wo sich auch alle 12 Kundschafter einig waren. Das waren Dinge, die konnte man sehen. Gab es zwei Seiten, wo nochmal so diese emotionale Sichtweise hinzukam, wie die Lage eingeschätzt haben. Sagt Kaleb zu dem Volk, weil die sehr gegen Mose murrten: Lasst uns hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es überwältigen. Aber die Männer, die mit ihm hinaufgezogen waren, sprachen: Wir vermögen nicht hinaufzuziehen gegen dieses Volk, denn sie sind uns zu stark. Und sie brachten über das Land, das sie erkundet hatten, ein böses Gerücht auf unter den Israeliten und sprachen: Das Land, durch das wir gegangen sind, um es zu erkunden, frisst seine Bewohner und alles Volk, das wir darin sahen, sind Leute von großer Länge, also von großer Größe. Wir sahen dort auch Riesen, Anaks Söhne aus dem Geschlecht der Riesen, und wir waren in unseren Augen wie Heuschrecken und waren es auch in ihren Augen. Es war eine absolut furchtbare Situation für die, also absolut gruselig. Jetzt durch ein Land zu gehen, wo man aufgefressen wird, ist schon wirklich brutalst. Wo natürlich verständlich ist, dass dann das Volk Israel darauf erwidert: Okay, ich glaube, ich möchte da nicht entlang gehen. Und dann ist so ein bisschen die Reaktion auf diese Sichtweise. Mose und Aaron fielen auf ihr Angesicht vor der ganzen Versammlung der Gemeinde der Israeliten. Und Josua, der Sohn Nuns, und Kaleb, der Sohn Jephuns, die auch das Land erkundet hatten, zerrissen ihre Kleider und sprachen zu der ganzen Gemeinde der Israeliten: Das Land, das wir durchzogen haben, um es zu erkunden, ist sehr gut. Wenn der Herr uns gnädig ist, so wird er uns in dieses Land bringen und es uns geben. Ein Land, darin Milch und Honig fließt. Fallt nur nicht ab vom Herrn und fürchtet euch vor dem Volk dieses Landes nicht, denn wir wollen sie wie Brot auffressen. Es ist ihr Schutz von ihnen gewichen, der Herr aber ist mit uns. Fürchtet euch nicht vor ihnen. Aber das ganze Volk sprach, man sollte sie steinigen. Da erschien die Herrlichkeit des Herrn über die Stiftshütter aller Israeliten. Okay, es gibt also zwei Antworten auf diese Sache, was sie sehen. Die erste Antwort ist die Antwort des Unglaubens und die zweite die Antwort des Glaubens. 10 von 12 Kundschaftern antworten mit Unglauben. Sie haben nur auf die Fakten gesehen und haben nicht mit Gott in dieser Situation gerechnet. Sie haben vergessen, was Gott schon alles für sie geplant hat, was sein Wille ist und was er ihnen auch versprochen hat. Sie sagen so zu Gott: Wir sind noch nicht lebensmüde und tun das. Wir machen doch jetzt nicht das, was du sagst. Gott kann uns doch nicht helfen in dieser Situation. Sie glauben in dieser Situation den Lügen des Teufels und nicht den Zusagen, die Gott ihnen von Anfang an gegeben hat. Und somit stellten sie sich gegen Gott, gegen Mose, gegen Aaron, Josua und Kaleb. Und für diese 4 Leute war das so schlimm, dass sie wirklich ihre Kleider zerrissen haben, dass sie auf die Knie gefallen sind und ganz sehr geweint haben, weil sie so enttäuscht waren, dass eben diese Leiter, denen sie so vertrauten, die so stark waren, die, was die 12 tollsten Männer wirklich waren, dass 10 davon nicht den nötigen Glauben hatten, dass man dieses Land erobern kann, obwohl Gott so viel zu ihnen gesprochen hat und obwohl wirklich das stimmt, dass dort Milch und Honig fließen. Für sie war das wirklich eine fassungslose Situation und sie hatten so das Gefühl, so kurz vor dem Ende geht irgendwie alles nach hinten los. Und ich glaube, solche Situationen kennen auch wir manchmal, dass man so, ja, man träumt von Dingen und man hat Pläne und man hat Visionen und irgendwie manchmal ist man so kurz vorm Ziel und dann gibt es plötzlich so eine Situation, wo plötzlich Menschen Unglauben bekommen, wo Zweifel da sind und alles bricht so zusammen, weil plötzlich diese Lüge und diese negative Haltung so viel Raum bekommt, dass es irgendwie ganz schwer ist, irgendwie damit umzugehen. Aber es gab eben auch 2 Männer, 2 Kundschafter, Josua und Kaleb, die antworteten dem Volk mit Glauben. Sie sahen zwar auch die Fakten, die waren jetzt nicht blind und haben gesagt, hier, Fakten sind jetzt irgendwie total egal, aber der Unterschied war, sie vertrauten darauf, dass Gott größer ist, wie das, was sie sehen. Sie schauten auf Gott, was er ihnen versprochen hat, was sein Wille ist und wie treu er ihnen bisher geholfen hat. Ich habe mal 2 ganz tolle Bibelverse, wo es eben um diesen Glauben geht. Und zwar der erste Vers steht im Hebräer 11, Vers 1 und der zweite im Hebräer 11, Vers 6. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Und der zweite Vers, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Glauben hat ganz viel oft in unserem Leben damit zu tun, dass die Dinge noch nicht da sind. Wir fühlen uns noch nicht gut, die Sache ist noch nicht Wirklichkeit, die wir uns erträumen. Manchmal sieht es komplett anders aus, aber Glaube ist diese Entscheidung, ich glaube, dass es trotzdem so sein wird und dass diese Dinge, die ich mir erträume, Wirklichkeit werden. Weil, das ist eine krasse Aussage, dass wenn ich diesen Glauben in meinem Leben nicht habe, kann ich Gott nicht gefallen. Weil ich dann eben nur auf mich selbst vertraue und nur meine eigenen Möglichkeiten, weil ich eben nur Fakten sehe und nicht, dass Gott größer ist wie das Ganze. Genau. Jeder von uns steht in Situationen, die einen herausfordern, wo wir uns fragen müssen, antworten wir mit Glauben oder antworten wir mit Unglauben? Antworten wir mit Gehorsam oder mit Ungehorsam? Wenden wir uns von Gott ab oder suchen wir ihn noch mehr, wenn die Dinge noch nicht eingetreten sind? Und ich will dir heute wirklich die Frage stellen, welche Antwort gibst du Gott in der Situation, in der du jetzt stehst? Hast du jetzt in deiner momentanen Situation Glauben oder Unglauben? Uns muss bewusst sein, dass der Teufel derjenige ist, der Gottes Absichten, seinen Willen, seine Macht und seine Wahrheit wirklich mit Lügen vernebeln will. Und unsere Aufgabe ist es, jeden Tag aufs Neue zu entscheiden, glaube ich der Lüge oder glaube ich der Wahrheit? Und das Interessante ist, dass wenn wir Gott suchen, dass wir sehr schnell die Wahrheit erkennen können. Wenn wir jedoch immer mit unserem Verstand Dinge bewerten, ist es sehr leicht, der Lüge zu glauben, weil wir eben nur die Fakten sehen. Wenn wir zu Jesus kommen und Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir Bibel lesen, beten, ihn anbeten, dann wird er uns die Wahrheit zeigen und wir werden wirklich erkennen, was wir tun sollen. Und es sind keine leeren Versprechungen. Und ich habe heute so gedacht, ich glaube, ich kann euch wirklich versprechen, wenn du irgendwie eine Frage gerade in deinem Leben hast, so eine Situation, die schwierig ist, und wenn du anfängst, wirklich zu sagen, okay, Gott, ich suche dich jetzt mal eine Woche lang ganz intensiv und ich rede mit dir drüber und ich arbeite irgendwie mit dir an diesem Punkt, dann wirst du nächsten Samstag hier sein und du wirst eine Antwort haben, wie du damit umgehen sollst oder was gerade eine Lüge ist und was ist Wahrheit, was Gott darüber denkt, das wird er dir zeigen. Er wird nicht unbedingt jede Situation gleich lösen, aber er wird zu dir sagen, was dein Auftrag ist in dem Ganzen, was du tun sollst. Und also eigentlich können wir uns nächste Woche hier treffen und ganz viele Zeugnisse hören von Menschen, die wirklich Dinge von Gott gehört haben. Weil wenn wir ihn suchen, werden wir Antworten finden. Und dann geht es halt los, dass wir tatsächlich in unserem Leben nicht länger uns zurücklehnen, sondern wirklich Dinge tun können. Und wir können wirklich was an den Dingen verändern, die uns vielleicht gerade sehr runterziehen. Genau. Wir müssen erkennen, was in unserem Leben heute die Festungen und die Lügen sind. Und bei jedem von uns gibt es ganz viele äußere Festungen und Riesen in unserem Leben, wovor wir auch Angst haben, die wir als so riesig einschätzen, dass wir das Gefühl haben, aufgefressen zu werden. Ist wirklich manchmal so. Man hat ja wirklich manchmal das Gefühl, oh, irgendwie, ich komme gar nicht mehr voran. Ist irgendwie ganz schwierig. Und wie bei Caleb gibt es eben auch äußere Umstände, die unserem Glauben herausfordern. Das kann unsere Arbeit sein, das kann unsere Ehe sein, unsere Familie, unsere Gemeinde. Die Liste ist sehr lang, was gerade eine Herausforderung für dich sein kann. Und jemand hat mal gesagt, du kannst nicht äußere Kämpfe austragen, solange du nicht gelernt hast, die inneren Kämpfe auszufechten. In 2. Korinther 10, Vers 4 steht, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig im Dienste Gottes, Festungen zu zerstören. Und im Epheser 4, Vers 22, legt von euch ab den alten Menschen mit seinem früheren Wandel, der sich durch trügerische Begierden zugrunde richtet. Wir müssen uns von allem lösen, was sich in unserem Leben gegen Gott stellt. Alles, was uns fesseln und binden will, alles, was uns daran hindert, siegreich nach vorn zu gehen und Gottes Plan zu erfüllen. In unserem Verstand, in unseren Gefühlen und in unserem Willen können eben Festungen sein, die uns daran hindern, wirklich frei zu werden. Und wo Gott eben nicht regieren darf, aber will. Und es klingt jetzt immer alles ein bisschen hochtrabend. Ja, wie soll ich denn jetzt Festungen zerstören? Und ich habe da mal so 3 Fragen heute für euch, ja, worüber ihr einfach mal nachdenken könnt. Die erste ist, empfindest du Unversöhnlichkeit, Groll, Bitterkeit oder Hass jemandem gegenüber? Eine Festung. Die zweite, fällt es dir schwer, Liebe zu geben oder zu empfangen? Ist die zweite Frage. Und die dritte ist die, beherrschen dich Ängste? Ich sage nochmal die 3 Fragen. Die erste, empfindest du Unversöhnlichkeit, Groll, Bitterkeit oder Hass jemandem gegenüber? Die zweite, fällt es dir schwer, Liebe zu geben oder zu empfangen? Und die dritte, beherrschen dich Ängste? Und wenn eine Sache von diesen 3 heute auf dich drauf zutrifft, dann solltest du das angehen, um davon frei zu werden. Wenn wir ehrlich sind, sieht unser Leben aus wie ein Haus. Und an manchen Zimmern von unserem Haus hängt ein Schild, okay, da hat Gott überhaupt nichts zu suchen. Und dann gibt es vielleicht auch noch Türen, wo steht, Achtung, bitte hier nicht hineinschauen, denn hier entpuppt sich, dass ich ein Versager bin und wo ich auch keinen Glauben mehr habe und keine Hoffnung habe, dass Gott an dieser Situation was verändern wird. Das ist nämlich genauso diese Unglaube und es ist genauso Sünde, wenn wir der Meinung sind, wir sind Versager und wir bleiben immer Versager, oder wenn wir denken, wir leben gerade in einer Situation, wo sich definitiv nichts verändern wird. Genau. Wenn wir diese Türen Gott nicht öffnen und ihn nicht reinlassen, werden wir wie das Volk Israel immer wieder Runden drehen, bis wir die Lektion verstanden haben und Gott uns weiterführen kann. Die Gefahr besteht, dass wenn wir diese Zimmer nicht angehen, wir das Ziel tatsächlich nie erreichen, weil wir diese Lektion nicht lernen wollen. Also es gibt ganz viele in diesem Volk Israel, die sind Runden gekurvt, 40 Jahre lang, und die haben dieses tolle Land Kanaan nicht gesehen. Selbst Mose war so einer von denen, der so treu war und der so viel für Gott auch da vorangegangen ist, aber er hatte ganz oft wirklich Unglauben in seinem Leben. Und er hat Gott nicht geglaubt, dass er die Dinge tun kann. Und der ist ja entrückt worden, also war trotzdem krass. Also war jetzt nicht einfach, ist normal gestorben wie irgendein anderer. Aber er hat eben dieses tolle Land, er hat das Ziel nicht erreicht. Und das soll jetzt nicht Angst machen oder so, aber irgendwie, oder so einen Druck auslösen, aber das ist ja eine Verheißung. Also dieses Land Kanaan, das war eine Verheißung auf ein tolles Leben. Wo so viel Reichtum ist, auch gerade, wo ich denke, auch für uns an geistlichen Reichtum, wo wir so viel von Jesus sehen und erleben können, das will man doch jetzt schon haben. Man möchte doch nicht irgendwie das irgendwann mal, sondern doch jetzt schon haben. Und wir können eben uns diesem Ziel nähern, wenn wir eben unserem Leben aufräumen. Genau. Ich muss sagen, mich bewegt dieses Volk Israel immer wieder sehr. Und auch diese Geschichte allgemein mit diesen Kundschaftern, weil ich merke, dass ich auch selbst ganz oft in dieser Gefahr stehe, Dinge, die passieren, nur anhand von dem zu bewerten, was ich sehe mit meinem menschlichen Auge. Und dass mir in meinem Leben wirklich sehr oft mein Glaube fehlt, dass das, was dahinter steht und was Gottes Wille ist, dass ich das ganz oft noch nicht verstanden habe, was wirklich Gottes Wille ist. Und dass wir uns dadurch ganz oft wirklich ausbremsen und dass man so oft so eine Last spürt und alles so schlimm ist, weil man das halt so menschlich bewertet, aber dass man nicht irgendwie dran glaubt, aber Gott ist größer und der wird es machen. Gott ist größer wie mein heutiger Tag und der kann alles Mögliche in meinem Leben verändern. Und das ist einfach so was Tolles, was eben uns das Privileg gibt als Christen, dass wir unser Leben verändern können und dass wir das auch selber tun können, weil wir eben Gott Zutritt geben können zu den verborgenen Stellen, weil wir Vergebung aussprechen können, weil wir Liebe geben können, weil wir uns lösen dürfen von Ängsten. Und ich habe jetzt noch zwei Punkte zum Abschluss. Und zwar als erstes möchte ich dich heute echt einladen, deine Türen aufzumachen und Gott dort reinzulassen, wo du es im Moment nicht zulässt. Ich bitte dich, dass du Gott wirklich um Vergebung bittest, wo du Schuld hast, und dass du ihm wirklich erlaubst, dein Herr in deinem Leben zu sein. Und das allein wird in deinem Leben Veränderung und wahre Freiheit bewirken. Und das Zweite ist, welche Antworten möchtest du deiner jetzigen Lebenssituation, deiner jetzigen Herausforderung geben? Schaust du auf die Lügen oder schaust du auf die Wahrheit? Siehst du Gottes Treue in deinem Leben und kannst du vertrauen, dass er dich wirklich führen wird? Ich will dich dazu ermutigen, ein Kaleb zu werden, der nicht nur auf die Fakten geschaut hat, sondern einen Glauben hatte, der bezeugt hat, dass Gott viel, viel größer ist. Weil er kann wirklich alles möglich machen. Und das ist einfach eine sehr ermutigende Botschaft. Und ich kann euch auch sagen, das Volk ist tatsächlich in dieses Land gegangen, und die haben das tatsächlich gesehen und die haben das besiegt und eingenommen. Also Gott hat sein Versprechen wirklich wahrgemacht. Und gerade für den Josua und für den Kaleb war das wirklich wow. Die haben das gesehen, weil das waren zwei Männer, die sind wirklich vorangegangen und haben sich von keinem anderen Menschen irgendwie am Boden gehalten. Und ich wünsche mir, dass wir alles so werden. Genau, und dass wir das alles sehen können. Genau, ich möchte zum Abschluss noch beten. Jesus, ich möchte Danke sagen, dass du echt einen Masterplan für jeden von uns hast. Und ich möchte Danke sagen, dass du wirklich möchtest, dass wir in unserem Leben das Ziel erreichen, was du hast. Und wir haben so oft in unserem Leben so Situationen, dass wir merken, wir gehen immer und immer wieder im Kreis und wir haben immer wieder die gleiche Herausforderung, immer wieder so die gleichen Probleme. Aber Herr, ich danke dir, dass diese Zeiten nicht dazu da sind, um uns zu bestrafen, sondern um uns vorzubereiten und um wirklich sichtbar werden zu lassen, ob wir Glauben haben oder nicht. Und Jesus, ich möchte dich wirklich in deinem Namen bitten, dass du in unserem Herzen den Glauben gibst, der so stark ist, dass er über das, was gerade sichtbar ist, wirklich hinausschauen kann, der dich hochhalten kann, der wirklich in jeder Situation aussprechen kann, dass du größer bist, dass du Herr bist und dass dein Wille wirklich passieren wird. Und ich wünsche mir, dass wir aus unseren Festungen und aus unseren Ängsten vor den Riesen wirklich ausbrechen können und dass wir wirklich in dieses gelobte Land eintreten können, wo Milch und Honig fließen, Herr. Ich wünsche mir das Ganze auch für unser geistliches Leben, dass wir wirklich mehr von dir sehen können, dass wir mehr von dir erleben können, dass wir mehr von deiner Liebe in unserem Leben spüren können, Herr. Ich bitte dich, dass du uns ganz nah an dein Herz ziehst und dass wir, ja, dass unser Herz mehr und mehr mit dem erfüllt wird, was du wirklich für uns möchtest. Ich danke dir, dass du echt bei uns bist und uns dabei hilfst. In deinem Namen, Herr. Amen.